Also ich würde sagen, Öko-Ackerbau, wenn du da erfolgreich sein willst, ich erlebe das auch bei den Klienten vor Ort, du musst organische Substanz akquirieren, so vielseitig und betriebsindividuell wie es geht und das dann standort- und kulturartengerecht mobilisieren.
Podcast Zukunft Landwirtschaft. Die DLG-Mitteilungen auf die Ohren. Deep Dive.
Willkommen zum Podcast von DLG-Mitteilungen und Bio 2030. Unser Partner Bio 2030 ist ein norddeutsches Portal für Bio-Ackerbauern. Und ich begrüße sehr herzlich in dem Podcast zwei Berater, Gustav Albermann und Konrad Timm, die sich in den nächsten 20 Minuten über das Thema Bodenfruchtbarkeit, Humus auf der Basis wirklich langjähriger Erfahrung unterhalten werden.
Guten Tag, mein Name ist Konrad Timm. Ich bin ein Bio-Veteran, seit 1977 in der Bio-Szene aktiv. Und ich spreche hier mit Gustav Albermann, Bio-Ackerbauberater in Norddeutschland. Und wir sind beide Partner in dem Projekt Bio 2030. Gustav, aus welcher persönlichen Perspektive betrachtest du das Thema Humus?
Du hast schon gesagt, ich bin Bio-Ackerbauberater jetzt in Schleswig-Holstein seit 31 Jahren. Ich berate im Wesentlichen ackerbaulich spezialisierte Biobetriebe. Ich bin ansässig in der Nähe von Lübeck. Das geht von hier aus jeweils 150, 200 Kilometer in jede Richtung, also bis Flensburg, bis Bremen, bis an die polnische Grenze und ich sag mal bis zum Mittelgebirge. Das ist mein Areal. Ich bin nach vielen Stationen, Landwirtschaftskammer, Ökoring, Niedersachsen und auch Schleswig-Holstein seit 15 Jahren Privatberater. Und im zweiten Standbein habe ich einen Pachtbetrieb seit 30 Jahren in Trenthorst in der Nähe von Lübeck. Bewirtschafte so 110 Hektar Bio-Ackerbau, 110 Hektar schweres Land. Das hat mich sehr geprägt, was handwerklich geht, was nicht geht. Das ist der Hintergrund, mit dem ich auf dieses Thema gucke.
Und war dieses Thema Humus für dich schon immer wichtig?
Überhaupt nicht. Ich habe eine ganz normale landwirtschaftliche Ausbildung. Ich habe studiert in Witzenhausen. Da wurde ja nachher in der Zeit der Biolehrstuhl eingeführt unter Professor Vogtmann. Mein Pflanzenbauprofessor war, Konrad Schäffer heißt er. Und der hat von diesem Thema gar nichts gehalten. Für den war der Humusgehalt im Boden ein Ergebnis der Bewirtschaftung und auf der Grundlage des Standortes. Und er hat immer vertreten, wenn du das Bewirtschaftungsregime, also ich sage mal Ackerbau, nicht komplett tauscht in Richtung Grünland oder Wechselgrünland, und du ein einheitliches, durchgehendes Bewirtschaftungssystem fährst, dann tut sich da nicht viel. Der Standort ist es, die Wahl deines Bewirtschaftungssystems, aber ansonsten tut sich da nicht viel. Das hat mich geprägt und so habe ich eigentlich das Thema Humus auch im Ökolandbau nachher, sowohl praktisch als auch als Berater, links liegen lassen, so will ich das mal sagen. Das war mir auch immer zu komplex. Ich habe gedacht, wenn wir schon die einfachen Fragen nicht geklärt haben, wie wollen wir das denn verstehen? So war das, ich sage mal, 25 Jahre lang.
Aber jetzt im Februarheft der DLG-Mitteilungen hast du über Fakten und Mythos zum Humus geschrieben. Ja. Wie kam es dazu?
Es ist so, dass wir, ich will mal so rum anfangen. Die alte Bioliteratur, also Ökolandbau, das beschäftigt mich ja theoretisch seit über 40 Jahren und jetzt praktisch seit 35 Jahren als Berater und Landwirt. Und die alte Bioliteratur hat immer über Bodenfruchtbarkeit und Humus geschrieben. Und wir haben vor Ort in der Praxis festgestellt, das sind nicht die Themen, die für uns Erträge bestimmen und haben das dann links liegen lassen. Und seit etwa gut 10 Jahren kommt dieses Thema wieder. und jetzt seit 5 Jahren mit einer Vehemenz, dass man sich darum kümmern muss. Das ist der eine Punkt, deswegen Humus, Mythos und Fakten. Und der andere Punkt ist, dass es im Bio-Ackerbau eine äußerst heikle Vorgehensweise ist, Humus aufbauen zu wollen als oberstes Ziel. Und das, was ich dazu erlebt habe, auch mit Klienten, das, was ich dazu recherchiert habe, das ist in diesen Artikel eingeflossen. Also sind aktuell, da ist der Anlass gewesen, dass so viel über dieses Thema diskutiert wird, aber auch so viele Rückschläge in der Praxis passieren. Und das wollte ich ein bisschen aufräumen, warum das eigentlich so ist.
Und von dir als Bio-Ackerbauberater erwarten viele eigentlich das Loblied auf die Humusanreicherung durch Biolandbau.
Nein, überhaupt nicht. Sie erwarten das von mir nicht. Warum? Weil sie genau wissen, dass das von mir nicht kommt. Ich habe da meine Position ja immer mehr oder weniger vertreten. Und wenn Sie verliebt sind in dieses Thema Humus, rufen Sie mich nicht an. Wenn Sie ackerbauliche Rückschläge erleben, dann rufen Sie wieder an. Und dann räumen wir das Thema wieder neu auf und korrigieren das Anbausystem so, dass es wieder gut funktionieren kann. Aber von mir erwartet das niemand. Ich habe da keinen Konflikt mit den Klienten. Da brauchen sie mit mir nicht drüber diskutieren. Das ist eigentlich die Situation.
Also du hast in der Praxis öfter den Fall, dass dich Landwirte anrufen, die eigentlich gerne was in Richtung Humusanreicherung machen wollten, aber bei denen die Erträge dann zurückgehen?
Ja. Diese Neuauflage des Themas Bodenfruchtbarkeit, Humus und heute eben Klimaschutz läuft seit etwa 10-12 Jahren. Seitdem nehme ich das wahr. Ich habe am Anfang 3-4 Jahre lang mit meinen Klienten intensiv mit einem Berater, der diese Richtung vertritt, Humusaufbau als Grundlage auch für Öko-Ackerbauern gearbeitet. Und bin dann zu dem Schluss gekommen, wir im norddeutschen Bereich als Bio-Getreidebauern kommen da nicht mit weiter. 5 Jahre später kommt von den Landwirten, die am Thema geblieben sind, auf diese Art und Weise die Rückmeldung. Ich habe dann jemanden aus der Uckermark mal gefragt, was ist denn da rausgekommen? Ja, sagt er, unsere ohnehin niedrigen Bio-Getreideerträge haben wir nochmal halbiert. Und diese Rückmeldung kam jetzt in Schleswig-Holstein eigentlich unisono. Wir haben, ich würde mal sagen, 10, 15 Betriebe kenne ich, die in diese Richtung sehr engagiert waren, das 2-3 Jahre lang gemacht haben und bei den Erträgen eigentlich nur Rückschläge erlebt haben. Und deswegen ist man eigentlich gezwungen, als Bio-Ackerbauberater sich dem Thema zu stellen.
Was ist der innere Zusammenhang, dass das nicht funktioniert, Humus anzureichern und ordentliche Erträge zu haben? Viele würden doch das Gegenteil erwarten. Im Biolandbau wird man Humus anreichern, um schöne Erträge zu haben.
Ja, das ist genau seit 40 Jahren so ein Konflikt, den ich immer nicht ganz verstanden habe. Es wurde immer gesagt, ihr müsst Bodenfruchtbarkeit, ihr müsst Humus aufbauen und dann kommen die Erträge. Meine Wahrnehmung war, wenn ich aktiv an der Aktivierung des Bodens arbeite und ihn ordentlich mobilisiere, dann kommen die Erträge. Das läuft aber dem vermeintlichen Humusaufbau ja eigentlich eher zuwider. Ich will es mal so rum, ich erzähle mal ein Beispiel. Ich war als praktischer Landwirt, als Verwalter in Unterfranken auf schwerem Land in den Jahren 82 bis 85. Ein vielloser Betrieb in einem Trockengebiet auf schwerem Land. Und mein Vorgänger, das war so ein alter Gutsverwalter, dem hatten sie gesagt, ja, hier, wir machen jetzt Bio, kein Kalkamon mehr streuen. Ja, was dann? Ja, kannst du Hornspäne streuen oder sowas. Haben sie 20 Doppelzettel geerntet. Das war dann auch nicht mehr machbar, war zu teuer. Dann haben wir gesagt, ja, wir müssen ja dann misten. Haben wir aus dem ganzen Landkreis Mist zusammengekarrt, Mist gestreut, umgeflügt, Weizen rein, 20 Doppelzentner. Und dann habe ich eine Leguminosen-Hauptfrucht angebaut aus Bohnen, Erbsen und Wicken. Habe die bis zur Blüte kommen lassen, habe die runtergeschlegelt, eingearbeitet und diesen Boden ein halbes Jahr brach liegen lassen. Angehäufelt, bis Oktober liegen gelassen, breitgezogen, Weizen rein, 50 Doppelzentner. Für mich hat sich aus diesem Aha-Erlebnis eigentlich ergeben, du musst nicht nur organische Substanz, Oberbegriff zu Humus, akquirieren in deinem Bio-Ackerbaubetrieb, sondern du musst dich auch um die Mobilisierung kümmern, und zwar standortgerecht und kulturartengerecht. Und das ist das Zentrum von Öko-Ackerbau aus meiner Sicht hier und heute. Und praktisch habe ich es auch immer so gehabt und so erlebt, aber nie so konkret eingeordnet. So, also ich würde sagen, Öko-Ackerbau, wenn du da erfolgreich sein willst, ich erlebe das auch bei den Klienten vor Ort, du musst organische Substanz akquirieren, so vielseitig und betriebsindividuell, wie es geht, und das dann standort- und kulturartengerecht mobilisieren. Das widerspricht dieser Humusaufbau-Idee. Weil da wird ja gesagt, ja, mobilisieren, das darf man nicht, das ist böse. Und das ist was, das hat fast so eine parodistische Note. Das Zentrum des Öko-Ackerbaus, die Mobilisierung angesammelter organischer Substanz, wird negativ belegt. Das ist der Grundkonflikt, den ich mit dieser Humus versus Erträge im Bio-Ackerbau Geschichte habe.
Wie kann man sich das vorstellen, dass trotzdem so viele irgendwie daran glauben und dass es anscheinend auf manchen Standorten noch einigermaßen funktioniert?
Ja, dass es funktioniert, das ist immer dann der Fall, wenn die Bedingungen für Öko-Ackerbau besonders günstig sind. Sie sind besonders günstig, wenn die Regenverteilung so ist, dass es im Mai und Juni 70, 80, 90, 100 Millimeter warmen Regen gibt. Dann hast du eine tolle Mineralisierung, auch zu Getreide, zu allen anderen Kulturen, nachher im Sommer auch. Da fällt das nicht so auf, wenn du, ich sag mal, eher bremsend in Richtung Mineralisierung gehst, zum Beispiel dadurch, dass du sagst, ich flüte nicht mehr, ich mache weniger Bodenbearbeitung, ich will ja Humus aufbauen. Also sehr günstige Standorte, da fällt das nicht so auf. Standorte, die und die Kombination aus Standorten und Kulturen, wo es nicht von alleine geht, und das haben wir über 30 Jahre in Norddeutschland ja lernen müssen, das geht nicht von alleine, Biogetreide, schweres Land, maritimes Klima geht nicht von alleine, da musst du mobilisieren auf eine bestimmte Art und Weise, da fällt das so deutlich auf. Und die Regionen, in denen das dieser Hype große Partys feiert, da läuft Bio-Ackerbau vergleichsweise günstig. Der zweite Punkt ist, es geht um die Kulturen. Ich habe einen Arbeitskreis in Weser-Ems, da geht es um Hackfrüchte, es geht um Mais, das geht auch, und milde Böden. Das geht auch bei uns mit diesen regenerativen Maßnahmen vergleichsweise, ich will es mal so sagen, schadlos. Da kannst du mal auf intensive Bodenbearbeitung verzichten, da kannst du ordentlich Begrünung machen, wenig auf Mineralisierung setzen. Das macht der Ablauf zum Beispiel zum Mais mit den hohen Temperaturen und Niederschlägen im Sommer vergleichsweise automatisch. Das geht ganz gut. Getreide, maritimes Klima, schwerer Boden, erlebst du Schiffbruch. Also von daher, so würde ich erklären, warum so viele an diesem Weg festhalten, weil sie nicht so Schiffbruch erleiden. Warum sie das so interessant finden, das ist eine philosophische bzw. psychologische Betrachtung. Da will ich mich eigentlich nicht so weit aus dem Fenster hängen. Das könnte dann auch irgendwie wertend ausfallen, das will ich nicht. Aber das ist so, ich schätze das so ein, wie so eine Wunderwaffe. Humus aufbauen und dann ist alles gut. Und die Note, die heute dazu kommt, ist ja natürlich noch, dass man sich sagt oder gesagt bekommt, dann kannst du auch Klima schützen. Und nach meinen Recherchen, ich bin kein Humusforscher, aber nach meinen Recherchen ist das auch ein Irrtum. Also von daher sind beide Seiten, die Ertragssituation im Bio-Ackerbau und das Vorhaben, das Klima zu schützen durch CO2-Einbindung, beides funktioniert auf diesem Weg nicht überzeugend.
Ja, Du hast jetzt für Norddeutschland eher die schweren Böden, außer in Weser-Ems, angesprochen. Wie sieht es auf den leichteren Böden aus?
Ja, das ist ja das, was wir als erstes rausgekriegt haben. Das war ein Berufskollege von uns. Der hat das viellose Biosystem von der Schwäbischen Alb nach Norddeutschland geholt, hat das genauso angewandt wie gelernt und hatte keine Erträge auf leichteren Böden, auswaschungsgefährdeten Böden. Und hat dann rausgefunden über Enminuntersuchungen, wenn ich den Boden, meinen hitzigen, umsatzungsaktiven Boden im Herbst zu früh anfasse, mineralisiert er im Herbst und über die hohen Winterniederschläge ist der Stickstoff weg. Das hatten wir gelernt. Das ist so und das hat die Praxis auch weitgehend umgesetzt. Leichte Böden in Norddeutschland werden vorwiegend mit Sommerungen bestellt oder mit heilem Umbruch zu Wintergetreide im November. Das ist eine Praxis, die wir im Ökoring Niedersachsen ja in den 80er Jahren eigentlich verbreitet haben. Und das ist eigentlich auch mittlerweile auch in der Wissenschaft angekommen, dass es unter norddeutschen Bedingungen auf schweren Böden weniger Auswaschung gibt als auf dem Sand, aber nachher im Frühjahr keine Mineralisierung. Das ist in den meisten Köpfen noch nicht angekommen. Da müssen wir uns als Landwirte, als Praktiker vor Ort mit auseinandersetzen, Lösungen finden. Wird aber allgemein nicht diskutiert. Wahrscheinlich auch, weil wir auf so einem Standort keinen Versuchsbetrieb haben, beziehungsweise diese Themen nicht angefasst werden.
Also es geht immer wieder sowohl um den Boden, die Bodenart, wie auch auf der anderen Seite um Klima und da insbesondere um die Niederschlagsverteilung.
Ja, das ist richtig. Ich will mal auf folgenden Punkt kommen. Für mich zentral für dieses Gespräch ist Folgendes. Ich habe 40 Jahre lang Öko-Ackerbau oder ökologische Landwirtschaft so erklärt bekommen, du musst Humus aufbauen und dann gibt es Erträge. Heute kommt dazu das Ziel, wir wollen Humus aufbauen, dann schützen wir das Klima. Das heißt, es sind zwei Ziele, die ich falsch eingeordnet sehe. Ich meine, Öko-Ackerbau oder Landwirtschaft allgemein hat das Ziel, Erträge zu erwirtschaften. Das ist im Öko-Ackerbau durch Akquise und Mobilisierung organischer Substanz. Und die Bodenfruchtbarkeit und der Klimaschutz im begrenzten Maße, wie es möglich ist, ergibt sich daraus. Das heißt, es ist eine Umkehrung der Zielrichtung, die ich habe. Für mich ist es so, Landwirtschaft zu betreiben, um Humus aufzubauen, das ist ein Pferd von hinten aufgezäumt. Und es geht auch gar nicht. Das hat meine Recherche bei den Humusforschern so ergeben. Wahrscheinlich hat man da viel zu hohe Erwartungen, was da möglich ist.
Dann lass uns gleich in der zweiten Session noch weiter darüber sprechen, über die verschiedenen Bedingungen an verschiedenen Standorten und insbesondere auch über die CO2-Bindung.
Ja, können wir gerne machen.
Deep Dive. Auf den Punkt. Zukunft Landwirtschaft. Der Podcast der DLG Mitteilungen. Alle Podcasts der DLG Mitteilungen auf die Ohren finden Sie bei iTunes, Spotify, Google, Deezer und Co. Und wenn Sie mehr erfahren wollen, klicken Sie sich ins aktuelle Heft der DLG Mitteilungen www.dlg-mitteilungen.de. Bis zum nächsten Mal.